Frau Magister Barbara Gruber-Gschnitzer ist gelernte Juristin, aber ein vielseitig interessierter Mensch. Und sie arbeitet auch als Coach, wobei sie als Strukturschafferin und Moderatorin versucht, gleichberechtigte Elternschaften zu organisieren und das Alltagsleben zu erleichtern. Es geht um Planen, Erinnern, Koordinieren und insgesamt natürlich um Mental Load, das zu verringern, die mentale Belastung und das Leben dadurch zu erleichtern. Das macht sie in mehreren Workshops, über die sie auf ihrer Website familiezusammenschupfen.at ausführlich berichtet. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast, der im Freien aufgezeichnet wurde. Herzlich willkommen, liebe Frau Barbara Gruber-Gschnitzer, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie machen etwas ganz Besonderes. Die Webseite heißt familiezusammenschupfen.at. Da ist ja schon der Name Programm, aber können Sie trotzdem kurz erklären, worum es da geht?
Ja, sehr gerne. Die Grundidee ist, dass durch meine Workshops eine bessere Verteilung von Haus- und Care-Arbeit für die Kundinnen hergestellt werden soll. Und das Schupfen soll eine gewisse Leichtigkeit ausdrücken, so wie man auf Wienerisch sagt, na, das schupfen wir schon oder die schupft eh alles gleichzeitig. Aus dem ist dieser Name entstanden.
Die Menschen kommen mit einer großen Verzweiflung wahrscheinlich oft zu Ihnen, weil es so eine klassische Pattsituation gibt, wo sie nicht rauskommen selbst und Sie können das dann lösen. Können Sie so Beispiele für solche Pattsituationen geben?
Ja, die gibt es, die Pattsituationen. Also tatsächlich, ein Teil meiner Kundschaft wird mir von Psychotherapeutinnen empfohlen, die dann dort im Gespräch draufkommen, wir haben kein psychologisches Problem, wir haben keine Traumata oder Kommunikationshürden, sondern sie bräuchten eine Schiedsrichterin für die bessere Aufteilung. Und dann sagt die Therapeutin, gehen Sie zuerst zu Frau Gruber-Gschnitzer und was überbleibt, behandeln wir dann. Es kommen aber tatsächlich, ich würde sagen, genauso viele Paare zu mir, die präventiv eher zur Vorbeugung oder zur Fortbildung zu mir kommen. Wenn man sich denkt, im Beruf bilden wir uns auch immer wieder fort, haben Trainings, lernen neue Betriebssysteme zu bedienen, aber Beziehung macht man halt so. Also viele kommen zu mir und investieren in die Stabilisierung ihrer langfristigen Partnerschaft.
Was ich sehr interessant gefunden habe, dass Sie Methoden aus der Unternehmensberatung anwenden in Ihrer Familienberatung. Wie schaut das genau aus?
Nun ja, ich habe das eben zuerst für Firmen gemacht, wo es eben auch ganz viel um Prozessklarheit, um Rollenklarheit geht. Also wer macht was? Nochmal vereinfacht, wenn Sie in ein Sternerestaurant denken, wird da auch nicht dazwischen kurz mal die Rolle vom Kellner, vom Soßenkoch oder vom Abwäscher, halt wer halt gerade Zeit hat, macht, sondern es gibt ganz klare Abläufe und Prozesse. In meinen Workshops sind die Paare an einem großen Workshop-Tisch und werden von mir mit Fragen gezielt dorthin gebracht, dass sie einmal die einzelnen Steine, aus denen ihr Zuhause gebaut ist, benennen und aufschreiben. Dass mal gesehen wird, das hier ist mehr als der Mietvertrag, das ist mehr als der Stromliefervertrag, es ist sogar mehr als unser Streaming-Abo, sondern auch so, welche Möbel sind hier und wann müssen die Vorhänge gewaschen werden und was ist im Kühlschrank und wann hat hier wer Geburtstag und wo ist die Weihnachtsdeko? Also Sie können sich vorstellen, das explodiert, was man da alles wissen muss, wo was ist und wann man welchen Prozess starten muss. Und da kann man eben aus diesen Dingen halt das herunterbrechen auf einfache Prozesse. Wer ist Prozessverantwortlicher für Hausdekoration? Wer ist Prozessverantwortlicher für Einkauf, Menüplanung und Kochen? Kann dann wechseln. Also es geht ganz viel aus dem Prozessmanagement und Rollenklarheit.
Und Sie sind ganz wichtig in dieser Rolle der Moderatorin, weil Sie ja geschrieben haben, es darf keine Schuldzuweisungen geben, sondern man muss versuchen, hier wirklich ganz wertfrei an die Sache heranzugehen. Das ist sicher nicht immer leicht, weil es beginnt eigentlich alles immer mit Schuldzuweisungen.
Na, dem widerspreche ich gerne. Ja? Also meine Aufgabe als Moderatorin ist es, einen Rahmen fürs Gespräch zu spannen. Das ist mir auch ganz wichtig. Das ist eine non-therapeutische Arbeit. Es geht einfach um den Rahmen. Und die Schuldzuweisung, die passiert ja erst dann. Niemand steht in der Früh auf, ist gut ausgeschlafen und gibt jemandem anderen die Schuld für irgendwas. Sondern der Moment, wo man den anderen beschuldigt, ist der, wo man selber nicht mehr kann. wo man das Gefühl hat, ich bin der Verlierer oder die Verliererin in dem System, ich bin der Dodel, der hier alles macht. Und aus diesem Frust heraus kommen dann diese Anschuldigungen, dann wird immer hingeklagt. Dann sagt das Vis-à-vis, ja okay, ich sehe eh das viele, sag mir halt, was ich machen soll. Mhm. Ich mache es ja eh für dich. Dann muss man aber die mentale Arbeit leisten, mal eine Aufgabe herauszukapseln, abzudefinieren, dem anderen zu übergeben und hat eine sehr hohe Chance, dass das innere Bild dessen, was da gerade übergeben wird, nicht das sein wird, was der andere jetzt von außen erfüllt. Und dann heißt es, natürlich kann man es ja nicht recht machen.
Das ist diese Frustrations-Aggressions-Hypothese sozusagen, dass aus der Frustration dann die Aggression kommt.
Ja, genau.
Und dass man dem vorbeugen kann. Das haben Sie auch sehr schön gesagt. Sie finden es auch gut, dass man schon kommt, bevor die großen Probleme da sind. Eigentlich schon, wenn man schon merkt, dass so Spannungen nur oder Unstimmigkeiten sind, dass man schon zu ihnen kommen sollte.
Ja, oder vor allem auch deswegen, weil wenn man das zu Hause so lange betreibt, wo es dann knirscht, dann ist man emotional einfach in einem sehr limitierten Mindset drinnen. Man ist einfach schon frustriert und die Lösung ist jetzt, dass der andere zu wenig gemacht hat. Und wenn ich aber in so einen Workshop gehe, dann gehe ich kognitiv ganz anders hinein. Da bin ich viel lösungsbereiter, viel sachlicher, wenn ich mir das mal ganz nüchtern außerhalb einer emotionalen Stressreaktion anschaue. Der zweite Punkt ist schon auch, dass man sagt, ich weiß, jetzt kommt eine schwierige Lebensphase, weil ich weiß, wir ziehen jetzt das erste Mal zusammen oder wir bekommen unser erstes Kind, wir bekommen unser zweites Kind, ich gehe wieder Vollzeit arbeiten, du musst jetzt deinen Vater pflegen, was auch immer. Dass man einfach nach vorne schaut und sich resilient dafür wappnet, was steht an und das mitdenkt, dass dieser ganze Haushalt, den man führt, irrsinnig viel Kraft braucht. Er braucht viel Zeit und er braucht auch vor allem viel Rechnerleistung bei uns oben im Kopf. Und wenn man dann diesen Stellenwert gibt, kann man darauf strategisch reagieren und eben sagt, jetzt machen wir einen Workshop, schauen wir es uns an, weil ich sehe, du wirst Entlastung brauchen im nächsten halben Jahr, im nächsten zwei Jahre, wie auch immer, ist ganz individuell.
Wo die Alarmleuchten blinken könnten, das ist in ähnlichen Situationen, in denen Sie selbst waren auch, weil Sie immer geschrieben, dass Sie auch selbst in so einer krisenhaften Situation waren und Sie haben da drei Dinge genannt, was ich sehr interessant fand auch, dass Sie geschrieben haben, das zweite Kind, ist das zweite Kind offensichtlich eine größere Belastung als das erste Kind? Und dann haben Sie geschrieben, noch Hausbau und wieder Eintritt ins Berufsleben. Also das sind schon drei sehr markante Sachen, wie die zusammenkommen, damit man sich vorstellen kann, ja, da geht es jetzt rund im Leben. Aber ist das so?
Das kann man sagen. Das waren bei mir einfach sehr intensive Jahre, vor allem. Mit dem ersten Kind war es noch so ein, okay, ich gehe aus dem Erwerbsleben heraus und mit derselben Akribie, wie ich meinen Beruf verfolgt habe, habe ich das Kind betreuen genommen. Also auch ganz viele Bücher gelesen über artgerechtes Schlafen, gewaltfreie Kommunikation. Also auch so Bücher wie das Buch, von dem du wünschtest, deine Eltern hätten es gelesen. Also auch dieser hohe Anspruch, es richtig und gut zu machen. Beim zweiten Kind war ich bei keinem einzigen Kindersingkurs, sondern habe die Bauaufsicht für unseren eigenen Hausbau gemacht. Das war enorm fordernd und anstrengend. Und ein paar Jahre später habe ich mit meinem Mann vereinbart, dass er aus unserem gemeinsamen Ursprungsjob aussteigt und eine komplette Umorientierung macht und noch einmal studiert mit Mitte 30 und ich den Vollerwerb übernommen habe. Was ich aber blöderweise nicht verstanden hatte zu dem Zeitpunkt war, dass nicht ich noch mehr Aufgaben auf mich genommen habe. Ich habe einfach wieder Vollzeit gearbeitet, meinem Mann den Rücken für sein neues Studium freigehalten, die letzten Mängel bei unserem Hausbau nachreklamiert und währenddessen möglichst mit viel Geduld und Zeit Konflikte mit meinen Kindern nicht eskaliert, die ich aber nicht hatte diese Zeit. Und ich habe einfach nichts mehr hergegeben. Ich habe alles an mich gebunden gehabt. Und dann war ich bei einem Seminar für mentale Gesundheit und habe den Begriff Mental Load kennengelernt. Also ich habe ein Wort bekommen für das, was ich seit Jahren gespürt habe. Und das war ein ganz wichtiger Wendepunkt für mich.
Glauben Sie auch, so wie ich das glaube, dass man über diese Dinge gar nicht gut sprechen kann, wenn man es nicht richtig erlebt hat? Oder zum Beispiel auch, wenn Leute nie Kinder gehabt haben, nicht leicht über Kindererziehung sprechen können? Oder ist das eine Fehleinschätzung?
Also es sind meine persönlichen Erfahrungen und aus den persönlichen Erfahrungen kann jeder nur selber schöpfen, das sehe ich schon so. Aber der Mensch ist ein Wissenschaftswesen. Es gibt eben Bücher, es gibt Literatur, andere haben dieses Wissen niedergeschrieben. Und ich lade jeden dazu ein, wenn er noch kein Kind hat oder auch wenn er in eine neue Lebensphase kommt, sich das anzulesen und sich anzuschauen. Das sind psychische Zustände, in die ich kommen kann. Das sind Zeitnöte, in die ich kommen könnte. Also man muss das nicht selber erlebt haben. Man darf auch aus den, sagen wir mal so, ich finde, ich habe keine Fehler gemacht. Ich habe Erfahrungen gesammelt. Ich bin für jeden dankbar. Aber man kann aus den Erfahrungen anderer lernen. Und das ist nicht alleine für Familien mit jungen Kindern. Also ich habe tatsächlich auch einer meiner Kundenkreise, sind auch Personen, die jetzt in Pension gehen. Sie kennen den Film vielleicht von Loriot, Papa Ante Portas, wo er dann zu Hause den Haushalt an sich nimmt, weil er braucht wieder Herrschaftsgewalt und er kauft jetzt eine Steige voller Senf, weil das billiger ist. Das ist ein Kreis, den ich über meine Eltern kennengelernt habe, wo eben die Herren und Damen aus irgendwelchen Instituten oder wichtigen Positionen aus der Arbeitswelt in die Pension gehen und zu Hause sind es der dumme Lehrbuhr, der nicht weiß, wo die neue Bettwäsche ist. Zu wissen, wo was ist zu Hause, hat auch was mit Macht zu tun.
Da haben Sie recht, also über Pension können Sie noch nicht aus eigener Anschauung sprechen.
Nein.
Mir ist aufgefallen, als ich Psychologie studiert habe, habe ich allen Menschen Tipps zur Kindererziehung gegeben. Und dann hatte ich selber Kinder, zwei, und da habe ich aufgehört damit. Ja. Da habe ich nur mal gesagt, es ist sehr kompliziert und ich kann nicht genau einen Ratschlag geben dazu. Man muss auf sein Bauchgefühl hören und es ist aber sehr kompliziert. Also diese einfachen Lösungen, die hat man dann in der Theorie oft, aber in der Praxis
Das ist mir ganz wichtig. Also ich habe keine Standardlösungen, wie ein Haushalt korrekt zusammenzuführen ist, dass beide gerne zu Hause sind. Und vor allem, mir geht es auch darum, warum leben Menschen überhaupt zusammen? Die Liebesheirat ist vor 300 Jahren unter Anführungszeichen erfunden worden. Und dann kam die Idee, dass man aus Liebe für die Familie das Haus schön hält, Prestige, alle möglichen Dinge. Aber der Mensch, die Menschheit gibt es jetzt seit 300.000 Jahren und wir leben ja zusammen, weil wir einen evolutionären Vorteil daraus haben wollen, weil wir einfach in der Gruppe stärker sind und es schön ist, seine Kräfte zu vereinen für ein gemeinsames, großes Ganzes. Und da geraten aber viele in eine Schieflage durch diese romantifizierten Bilder, wie wir sie auch, wenn sie auf Social Media Trends verfolgt haben, zu den Trad Wives, die dann in ihren altertümlichen Schürzen nur noch von Hand Brot backen und alles mit der Hand, mit der Waschrumpel waschen und total aufgehen in diesem Nestbautrieb, aber keine davon losgelöste Persönlichkeit mehr haben dürfen. Ganz wilde Gegentrends, die momentan alle auf der Welt existieren. Aber mir geht es darum, dass Mann und Frau oder auch Frau und Frau und Mann gerne zusammen wohnen, weil sie sagen, ich wohne lieber mit dir zusammen, weil das lässig ist und weil ich merke, der Kühlschrank fühlt sich von alleine und hey, wow, gestern war da noch, weiß nicht, die Wochenendtasche im Vorzimmer, jetzt ist sie weg, großartig. Hier gestehen Dinge von Zauberhand und ich tue sie aber auch für dich, weil auch einer der Gründe, warum ich in diese Workshops gegangen bin, war, dass man auf so Elternfesten, dann rotten sich dann irgendwann die Mädels mit dem Aperol zusammen und nach dem dritten Aperol überbietet man sich, wessen Mann noch viel schlechter im Sockensortieren ist. Und ich habe das so schäbig gefunden, auch diese nicht wertschätzende Haltung den Partnern gegenüber, die sich doch Mühe geben, gute Väter zu sein, moderne Väter zu sein, aber denen teilweise auch die tradierten Vorbilder fehlen, wie das hier funktioniert, wenn beide volle Kanne anpacken. Weil sie selbst eben Eltern haben, wo, so wie bei mir, meine Mutter war die ersten 10 Jahre mit uns zu Hause. Das war für mich irrsinnig anstrengend. Meine eigene Prägung, wie ich mir vorstelle, wie Muttersein funktionieren zu hat, wo man ist nicht viel Zeit für Handwerk, Marmelade selber kochen, alle möglichen Dinge und gleichzeitig einen Vollzeitjob unterbringt und dann die Kinder nicht anschreit, wenn sie nicht auf Kommando in den Pyjama hüpfen. Das ist was sehr Zeitgeistiges, das neu zu betrachten.
Sie haben geschrieben, dass Sie einen feministischen Vater hatten. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Ich und meine Schwester, wir haben von klein auf gehört, dass wir uns von den Burschen nicht unterkriegen lassen brauchen. Dass wir sind genauso gescheit, wir können genauso schnell rennen, genauso hoch und wir können jeden Beruf ergreifen. Meine Schwester ist heute Diplom-Ingenieurin, ich bin studierte Juristin. Er hat uns da immer sehr viel Rückenwind gegeben und hat mit uns Mathematik gelernt. Und ich habe von klein auf gehört, du hast genauso einen guten Kopf für die Burschen, dass du kannst das genauso. Das ist ein Blödsinn, dass Mädels nicht rechnen können. Und da habe ich eben sehr viel Schub bekommen. Aus heutiger Sicht betrachtet, ich habe auch viel, wenn man sagen würde, Neurowissenschaft ist mein Hobby, auch viel zu Gehirnstrukturen. Heute würde ich es ein bisschen differenzierter sehen, weil wir wohnen schon in verschiedenen Körpern. Wir sind gleich viel wert, aber haben ganz andere Betriebssysteme. Das zeigt sich eben auch im gemeinsamen Haushalten. Affordanzeffekt bedeutet, da liegt ein weißer Zettel und ein Stift daneben. Was sagt Ihnen das Ding? Schreib auf mir. Wir sehen eine Türklinke und denken, da muss man draufdrücken und dann geht die Tür auf. Aber wenn ich an einer Küchenzeile vorbeigehe, wo Brösel liegen, schreien mich die Brösel an, wisch mich weg, nie leer gehen. Nee, wenn du das gesehen hast, dann machst du das gleich. Mein Mann hört die Brösel nicht. Die sprechen nicht zu meinem Mann. Das ist mir so bewusst geworden. Es hat, glaube ich, jedes Paar mal die Situation gehabt, man kommt nach Hause, der Mann macht irgendetwas, um sich zu regenerieren. Meiner sitzt dann mit der Gitarre da und singt und spielt Gitarre und trägt zur Atmosphäre bei. Aber der Geschirrspüler stinkt. Ich komme nach Hause und der Geschirrspüler stinkt. Und in mir geht ein Programm los und sagt, wie kannst du da sitzen, wenn da drüben der Geschirrspüler stinkt? Also, welcher Geschirrspüler? Anfangs war ich dann grantig und dann war ich neidisch. Dachte mir so, ich will auch diese Ruhe im Kopf haben, dass ich mit mir und meinen Regenerationsbedürfnissen, wenn ich mal nach Hause komme, da drüben sitzen kann und mir der Geschirrspüler egal sein kann. Einer meiner Glaubenssätze ist, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das ist der direkte Weg ins Chaos, wenn man eine Familie mit jungen Kindern hat, weil das ist wie das Meer, das mit jeder Welle schwappt wieder Legosteine, Brösel und Fußabdrücke hinein. Der Zustand, wo alles fertig ist und du dran bist zum Regenerieren, der kommt nicht. Also das muss einem gleich bewusst werden.
Haben Sie vielleicht das Falsche studiert?
Ach, es hätten mich andere Dinge auch interessiert, aber wie gesagt, der feministische Vater war aim high. Also es war klar, ich hätte auch, also...
Neuropsychologie oder so etwas
machen. Ja, genau, aber wäre auch interessant gewesen. Aber ich bin ein vielseitig interessierter Mensch. Heute denke ich mir manchmal, weiß nicht, Floristin wäre auch was gewesen. Dann würde ich beim Einschlafen drüber nachdenken, ob die Teerosen mit den Fräsien gut harmonieren und nicht irgendwelche anderen großen Probleme.
Sie bieten 4 Workshops an, also 4 Module, die immer aufeinander aufbauen und man kann selbst entscheiden, wann man das nächste Modul macht. Und da wird immer dann die Arbeit nach dem ersten Modul evaluiert und man schaut, was kann man noch besser machen. Das bindet die Leute ja relativ lang an Sie dann und Sie können sie relativ lang begleiten.
Das ist sehr angenehm. Vielleicht kennen Sie das, wenn Sie die Kinder, die in die Musikschule gehen und die da jede Woche hineinstolpern und dazwischen eigentlich wieder nichts geübt haben. Das bringt gar nicht so viel. Während dem Studium habe ich als Skilehrerin gearbeitet und ich weiß, wenn du jemandem eine Coachingstunde gibst und den trainierst, der braucht dann mindestens 7-mal so viele Stunden, bis der mit sich selbst diese Fähigkeiten trainiert und geübt hat. Also da einen festen Raster vorzugeben, in welcher Zeit was erreicht sein muss, das funktioniert nicht. Und umgekehrt, alles auf einmal so umbauen, das macht der Zahnarzt auch nicht, dass er ihnen alles gleichzeitig macht. Also das braucht schon und es ist sehr schön, die Personen über diese längere Zeit auch zu begleiten.
Aber erst durch die Evaluierung merkt man dann, da muss man noch einmal nachbessern. Und das ist dann bei den Modulen eine sehr gute Möglichkeit, dass Sie noch einmal sagen können, na, pass auf, das geht noch eine Optimierung. Also es geht ein bisschen um Selbstoptimierung auch bei Ihren Modulen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Und es geht auch um das Hineinwachsen. Also vor allem, also ganz klassischerweise, haben die Frauen in Haushaltsführungsdingen einen irrsinnigen Kompetenzvorsprung. Also wenn sie ihn nicht schon aus der Kindheit an sozialisiert bekommen haben, haben sie ihn spätestens, nachdem sie mit 1 oder 2 Kindern um den Schnitt 3 Jahre Vollzeit zu Hause gewesen sind. In 3 Jahren kann ich ein Bachelorstudium abschließen. Das ist wie eine fertige Berufsausbildung. Wie mein Mann und ich das umgestellt haben, hat er die Wäsche übernommen. Also ich seit mehreren Jahren, ich wasche keine Wäsche mehr. Ich habe keine Ahnung, welches Waschmittel wir haben. Ich weiß nur, es landet wieder in meiner Lade und zwar sauber. Und ich weiß, dass einer der ersten Amtshandlungen meines Mannes war es, eine 12-Kilo-Waschmaschine anzuschaffen, weil er gemeint hat, da wasche ich mich auf einen Dodel mit der kleinen Waschmaschine. Als Motivation. Über 7 Monate lang gab es keinen einzigen Tag, wo der Wäscheständer nicht aufgebaut gestanden und mit irgendetwas belegt gewesen wäre. Mittlerweile gibt es einen Waschtag und nachher sehe ich das Ding nicht mehr. Aber Sie sehen, das dauert wirklich Monate, in eine neue Aufgabe so hineinzuwachsen, dass ich weiß, dass ich sie souverän genauso gut, mittlerweile sogar besser, als ich das damals gemacht habe. Unsere Wäsche riecht heute auch besser, muss man sagen. Ich weiß im Nachhinein, ich habe sie immer falsch dosiert, habe irgendwas gemacht in meinem Stress. Aber das dauert einfach Zeit und das sind keine Wochen, das sind Monate. Und auch da ist es ganz wichtig, dass sich das die Paare zugestehen. Ich bin dir dankbar, dass du mir das abnimmst. und ich begleite dich dabei, da hineinzuwachsen, ohne dass ich mit dem Kopf schüttel oder sage, na, bei mir hätte es das nicht gegeben oder das steht jetzt schon lang da, der Wäscheständer. Das ist nämlich der schwierige Part, weil am Anfang sind zuerst die Frauen irrsinnig oft begeistert davon, von der Idee, etwas abgeben zu können und Entlastung zu erfahren. Und dann zeigt sich, es ist gar nicht so einfach loszulassen und zu akzeptieren, dass der andere es vielleicht ein bisschen anders macht. Das ist dann nämlich die wirkliche Arbeit.
Ist das Ganze auch ein feministisches Problem, weil man die Männer doch zu Dingen bringen muss, wo sie von Haus aus vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, dass sie dafür auch zuständig sein könnten?
Ach, naja, insofern ein feministisches Problem, weil der Feminismus ja immer darüber spricht, dass eben durch die Sozialisierung auf das Geschlecht eine bestimmte Rolle und damit zusammenhängend auch bestimmte Aufgaben darauf geschrieben sind. Ich möchte es gerne so sehen, dass Menschen, die zusammenleben wollen, ein Team sind und dass man eben nicht auf dem Vorteil des anderen aus ist. Dass man sagt, ah, ist lustig mit dir zusammenwohnen, weil du machst mir immer alles. Also ich glaube, dass viele Männer oder auch erwachsene Männer aus dieser Sohnrolle auch in der Beziehung manchmal nicht rauskommen. Und ich finde es auch, ich habe vorher schon darüber gesprochen, dass eben Frauen dann über ihre Männer sprechen, wie der, der die Socken nicht findet, aber sie reden, manchmal sagen sie sogar, ich habe eigentlich 3 Kinder zu Hause und meinen damit ihren Partner. Und das finde ich katastrophal. Mhm. Ich finde das ganz schlimm. Also es wird dann irgendwie gelacht, aber ich kann dann nicht mitlachen. Mhm. Wir haben jetzt ganz viel über evolutionären Vorteil und schön, dass wir zusammenleben, weil es eine Arbeitserleichterung und Komfort für mich ist. Aber ich möchte mit meinem Partner auch eine Mann-Frau-Beziehung führen. Mhm. Und das funktioniert nicht, wenn ich ihn wie mein drittes Kind, wie meinen pubertären Sohn sehe. Also das ist wirklich ein Problem. Und umgekehrt, wenn die Männer reden, ja, bei mir zu Hause, weißt du, was Chefin, was ist, was muss ich schon wieder machen? Yeah. Das ist nicht die Basis, auf der man sagt, ich bin jeden Tag froh, dass ich mit dir hier zusammen wohne. Mhm. Also das ist so mein Wunsch dahinter, dass man eine neue Zusammenlebensqualität finden kann.
Sie haben so ein schönes Bild formuliert, wo Sie geschrieben haben, man muss das Betriebssystem finden, auf dem das Leben da laufen kann. Und da helfen Sie mir dabei, dass Sie dieses Betriebssystem finden. Das ist bei jedem ein bisschen anders, nehme ich an.
Ja, das Betriebssystem kann nämlich auch sein, dass wir gewisse Dinge nicht mehr machen. Also ich hatte eine Kundschaft, die hat mir erzählt, wie anstrengend das ist, weil sie holt jeden Nachmittag die Kinder aus dem Kindergarten und dann muss sie mit diesen supermüden Kindern noch zum Spar und die sind eh vollkommen überreizt und wollen dann Sachen bei der Kasse und spätestens am Heimweg werden die Kinder angeschrien und sie ist vollkommen fertig, weil sie vom Büro zum Kindergarten noch zum Supermarkt und dann haben wir gesagt, ja, aber warum geht sie jeden Tag einkaufen? Und sie so, ja, weil es fehlt immer irgendwas, weil wir müssen ja immer das und das haben. Es muss doch immer zum Frühstück genau das geben. Mhm. Und dann hat man gemerkt, dass einfach der hohe Standard war. Bei uns ist es immer wie im 4-Sterne-Hotel und es gibt jeden Frühstück, bam, 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 alles zum Frühstück. Aber wenn man sagt, unter der Woche gibt es einfach, weiß nicht, Cornflakes mit Milch und dazu einen halben Apfel, das ist unter der Woche Frühstück und am Wochenende tischen wir auf, ist das eine Möglichkeit auch zu hinterfragen, sind die Prozesse sinnvoll, die wir da machen? Oder auch ein zweites Beispiel zu nennen, kennt glaube ich jeder, man nimmt den Restmüll aus dem Kübel und man sieht, der hat runtergesaftelt. Und jetzt behaupte ich, 3 von 4 Personen nehmen einen Sackel und machen es schnell drüber und hofft, dass der andere, man hat es nicht gesehen, man hofft, dass der Nächste sich denkt, ah, grauslich, muss ich den Kübel jetzt auswaschen und bringt den Müll schnell raus. Und das ist aber genau ein System, wo man dann sagen könnte, wer es zuerst macht, verliert. Und aus dem müssen wir raus. Weil wenn mir klar ist, ich habe Recycling und Müll rausbringen, dann wird das nur grauslicher, wenn ich es nicht jetzt sofort mache. Also wir müssen da raus, dass der andere darauf warten kann, dass sich das Problem vielleicht dadurch löst, dass es dem anderen zuerst zu blöd wird. Und sie merken, das ist dann so ein Machtkampf. Da habe ich auch mit einer Freundin geredet, wir haben vorher schon die Wochenendreisetasche gesprochen. Sie sagt, heute ist schon der 4. Tag, wo er von seinem Wochenendtrip mit den Burschen die Tasche liegen hat lassen. Morgen sind schon 5 Tage, dass die Tasche da liegt. Aber sie sagt kein Wort. Mhm. Und jeden Tag wird sie ein bisschen aggressiver, weil diese Tasche immer noch da steht.
Eine Lösung ist, so denke ich mir das, schon auch so eine To-Do-Liste, nicht, wo man sagt, wer hat was zu tun und dann wie eine Art Vertrag dann auch das dann einfordern kann, dass man sagen kann, in der unserer To-Do-Liste bist du für das zuständig und das muss erledigt werden und dann kann man darauf verweisen.
Ja, das ist interessant, wie man damit umgeht. Also Sie haben recht, am Ende vom Workshop entsteht eine Unterlage, auf der man ganz klar sieht, Kompetenzen Partner 1, Kompetenzen Partner 2 und in der Mitte meistens gemischte Kompetenzen. Es ist illusorisch, alle Millionen von Handgriffen aufzuteilen. Also solche Dinge wie Kind trösten oder Geschirrspüler einschalten werden verteilt bleiben. Aber es ist dann ganz klar, es ist nicht meins, es ist deins. Und gleichzeitig geben sich die Paare aber das Versprechen, ich weiß, das ist für dich anstrengend, ich weiß, du musst da hineinwachsen und ich vertraue dir, dass du dein Bestmögliches geben wirst, das zu erfüllen. Und das ist auch wichtig zu sagen, das Bestmögliche ist nicht jeden Tag dasselbe. Wir können nicht jeden Tag gleich hoch springen, weil vielleicht haben wir einmal gut geschlafen und einmal haben wir einen besonderen Stress und einmal sind wir vom Urlaub gerade zurück und es ist eh alles gerade im Schleudergang. Also es wird nicht jeden Tag alles perfekt erfüllt sein und es geht auch darum, darauf zu vertrauen, dass der andere weiß, dass es seine Aufgabe ist und man muss ihn nicht daran erinnern. Also klassischerweise sind es dann eben die Damen, die nicht so gut damit zurechtkommen, dass das und das und das jetzt aber offen ist. Und wenn das meine Aufgabe wäre, wäre das längst erledigt. Sage ich ja, aber dann würdest du jetzt auch nicht hier sitzen und 10 Minuten in deinem Buch lesen, sondern du würdest wie ein defekter Staubsaugroboter unendliche Runden ziehen, bis alles in Ordnung ist. Im Übergang muss man immer achtsam sein und im Übergang wird es rumpelig sein. Mhm. Und eben weil unser Partner nicht unser drittes Kind ist, werden wir ihn nicht auf seine Hausaufgaben erinnern, sondern ihn selber draufkommen lassen, so, boah, jetzt eigentlich die Ecke, ist eigentlich alles meins. Blöd. Das braucht Zeit.
Das heißt, das Ergebnis der einzelnen Module ist eine komplexe Mischung zwischen Anpacken und Loslassen.
Ja, das ist sehr schön gesagt, so kann man sehen, ja.
Zum Abschluss noch ein paar Fragen, um Sie näher kennenzulernen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
Ganz klar Indie-Rock, besonders die Cold War Kids, finde ich herrlich.
Gibt es einen Filmgenre, das Sie gerne sehen?
Ich schaue mir gerne lustige Sachen an, auch romantische Sachen zum Kopf ausschütteln. Zuletzt habe ich die Prime-Serie Off Campus verschlungen.
Ein Buch, das Sie empfehlen könnten?
Ja, tatsächlich von der Eve Rodsky. Auf Englisch heißt es The Fair Play Book, wo es eben genau um diese Aufteilung zwischen Mann und Frau geht. Auf Deutsch ist es leider furchtbar schlecht übersetzt und der Titel ist schlecht übersetzt und auf dem Cover ist ein traurig bügelnder Mann zu sehen. Und es heißt, auch Männer können bügeln, bitte never judge a book by its cover. Das Buch ist immer noch sehr gut.
Okay.
Der Titel ist zu reißerisch.
Eine Lieblingsspeise?
Ich liebe jegliche Arten von Beerenfrüchten.
Lieblingsfarbe?
Petrol und Terrakottabraun.
Gibt es ein Lokal, das Sie gerne empfehlen würden?
Ja, gerne das Caffellino unten in Mauer.
Ein Netzwerktreff sozusagen.
Ja, es ist herrlich. Er hat hervorragenden Kaffee und es ist auch eins der Lokale, wo ich auch problemfrei, glutenfrei speisen kann. Also er macht das wundervoll. Mhm.
Ein Urlaubsort würden Sie gerne besuchen?
Ja, schattige Campingplätze am Meer in Kroatien.
Wenn Sie den Satz ergänzen müssten,
Ich bin ein Wirbelwind.
Haben Sie ein Lebensmotto?
Ja, ich bin meines eigenen Glückes Schmiedin.
Und gibt es einen Prominenten, mit dem Sie gerne einen Tag verbringen würden?
Ich wäre sehr neugierig, den Thomas Brezin einmal persönlich kennenzulernen.
Wie sehen Sie Ihr Leben so in 20 Jahren ungefähr?
In 20 Jahren werde ich doch einiges grauer sein als heute, aber noch mehr lachfaltig, hoffe ich. Und ich würde sehr gern meinen dann schon erwachsenen Kindern dabei zusehen, wie sie diese Probleme, die ich heute versuche zu lösen, gar nicht mehr haben.
Da wünsche ich Ihnen das Allerbeste und vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch.
Vielen Dank.